Donald Trump macht eigentlich alles das, was wir tun müssten. Und ich bin sehr angefasst über die Angriffe der etablierten Parteien auf den Diskurs, den Pluralismus in der Gesellschaft. Wir haben einen Verfall Deutschlands, wie es den noch nie gegeben hat. Dann wird gespart werden müssen, und zwar über alle Felder hinweg, ob das Rente, ob das Krankenkasse ist, damit das Sterben einfacher in Deutschland etc. pp.
Wir müssen Leistung wieder fördern, wir müssen Unternehmertum wieder als etwas Bewundernswertes wahrnehmen.
Ohne Wirtschaft ist alles nichts.
Und genau da hapert es in Deutschland, naja, ganz massiv.
Herr vorn dran, wenn wir es so schaffen, ja, dann sitzen wir wieder wie die Affen auf den Bäumen.
Servus und herzlich willkommen bei einem neuen Video der Mission Money. Heute in bisschen veränderter Aufstellung. Peter ist leider krankheitsbedingt ausgefallen, aber das Thema ist so wichtig, dass wir uns trotzdem hier im Witzemann-Areal in Stuttgart zusammengefunden haben. Und zwar bei uns ist einer unserer Lieblingskapitalmarktstrategen seit Anbeginn der Mission Money. Er ist Kapitalmarktstratege bei Flossbach von Storch, Philipp vorn dran.
Grüß Sie, Matthias.
Und der Elvis unter den Ökonomen. Er war früher Ökonom bei der Bremer Landesbank und ist jetzt bei der Netfonds AG. Volker Hellmeier.
Ja, hallo. Ich freue mich auf diese Runde wieder insbesondere.
Wir hatten uns ja vor etwas mehr als einem Jahr damals live zusammengefunden, um eben über dieses Thema Deutschland, Standort, Deutschland, Wirtschaftspolitik zu sprechen. Und damals kamen wir zum Schluss, das war die schlechteste Regierung, die wir je hatten. Jetzt ist sie Geschichte. Wird es denn nach der Wahl bald besser?
Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, wie wir alle wissen. Aber wenn man sich die Mehrheitsverhältnisse anschaut, auf die wir zusteuern, wird das so einfach nicht. Und im Vorgespräch, Volker und ich, habe ich mein altes Buch, das mit Bert zusammen im Jahr 2012 geschrieben habe, mal rausgeholt. Die Schuldenlawine, da steht schon drauf, eine Gefahr für unsere Demokratie. Das Grundproblem ist halt, wie zahle ich alles, was ich meinen Wählern verspreche? Und die ganzen Wahlprogramme, die auf dem Tisch liegen, die werden ja nicht geprägt von dem Nimbus, wir versuchen einen schlankeren Staat, einen effizienteren Staat, einen kostengünstigeren Staat zu schaffen, sondern die Mehrausgaben stehen überall drin, mal etwas mehr im Militär, mal etwas mehr in der Wirtschaft, mal etwas mehr im Sozialen, aber das Ganze wird weiter viel Geld kosten.
Ich sehe es genauso, dass wir eine Situation haben, die erstmal prekär ist, und wo die Lösungsansätze, die im Raum stehen, nicht ausreichen werden, um der Lage Herr zu werden, um wirklich Zukunfts- und Aufbruchstimmung zu generieren. Es kommt aber ein Aber. Ich sehe eine riesige Chance, weil wir haben eine enorme Disruption durch Donald Trump. Donald Trump macht eigentlich alles das, was wir tun müssten. Das heißt, der Versuch, den Haushalt wieder in den Griff zu bekommen. Dafür Elon Musk mit DOGE. Das ist der eine Punkt. Bürokratie runterfahren. Nächster Punkt, auch das ist eine Kostenentlastung für Wirtschaft und den Staat und die staatlichen Ausgaben. Dann sehen wir, dass dort das Thema Leistungsertüchtigung hin wieder zur Leistungsgesellschaft propagiert wird mit Steuersenkungen. Und wenn wir dieses gesamte Konvolut mal nehmen, es ist eine Leistungsertüchtigung des Standortes USA. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, dass diese Tatsache, dass wir es in den USA bekommen werden, wird einen enormen Druck auf Europa ausüben, weil wir ohnehin in der Konkurrenzfähigkeit hinter den USA lagen, was die Standortbedingungen anbetrifft. Jetzt optimieren sich die USA noch einmal. Das heißt, wir stehen heute vor der Frage, gibt es, wenn wir nichts tun, noch einen viel schnelleren Abstieg, insbesondere Deutschlands, aber auch Gesamtkontinentaleuropas, oder nehmen wir diese Anfechtung, das ist auch eine Anfechtung unseres Modells, an und sagen, okay, wir müssen mindestens so viel leisten, wie jetzt in der Reformpolitik der USA, um allein nur eine Parallelverschiebung zu haben. Und an sich müssen wir noch mehr machen, weil wir müssen ja Konkurrenzfähigkeit zurückgewinnen für unsere Ökonomie. Und von daher habe ich den Hoffnungsschimmer, dass nicht aus unserer endogenen politischen Willensbildung der Parteien hier jetzt der große Wurf entsteht, sondern aufgrund des Drucks von außen, der aufgebaut wird. Weil so viel Realitätsverwirrung kann es ja in Berlin nicht geben und auch nicht in Brüssel, als dass man diese Tatsachen, die sich jetzt verändern um einen herum, weiter ignorieren kann.
Mit Verlaub, Volker, du hast ja in vielen Punkten absolut recht. Und dass wir einen externen Schock brauchen, bin ich ja völlig bei dir, um unsere Wettbewerbsfähigkeit, um die Eigeninitiative wieder voranzubringen. Aber wenn du dir anschaust, wie sich die Parteien in der Breite, wie sich die Medien in der Breite gegenüber dem passiert, positionieren, was in Amerika im Moment passiert, dann ist das nicht unbedingt etwas, was in mir Hoffnung aufglühen lässt. Weil man fokussiert sich nicht auf die relevanten Themen, wie beispielsweise den Bürokratieabbau, sondern auf die Art und Weise, wie Politik gemacht wird. Aushebelung der Verfassung, Oligarchie, alles ja nicht völlig falsch, keine Frage. Was Trump und Elon Musk da machen, ist nicht immer das, was man sich als Demokrat vorstellt. Aber das ist das, worauf wir uns fokussieren und nicht auf die Maßnahmen. Und wenn du dir anschaust, Bürokratieabbau, der wird definitiv nie aus dem System heraus generiert werden können. Da braucht es Menschen mit der Brechstange. Ob man die jetzt mag oder nicht, ist völlig egal. Wer wäre denn überhaupt in Deutschland eine Person, die eine Glaubwürdigkeit in der Bevölkerung hätte und die auch bereit wäre, so eine Brechstange einzusetzen, um die notwendigen Verkrustungen in unserer Bürokratie und Regulation aufzubrechen? Mein Kollege Bert Flossbach sagt immer, Deutschland hat kein Wachstum, nur in einem Feld der Verwaltung. Ja. Und das ist unser Problem. Aber die Einsicht, dass das unser Problem ist, die ist eben nicht vorhanden, weder in der Verwaltung, von der erwarte ich das am allerwenigsten, noch in der Bevölkerung, die ja immer mehr davon überzeugt ist, der Staat ist der Problemlöser Nummer eins. Und wahrscheinlich ist das genau das, was wir beide am allerintensivsten negieren.
Absolut, der Staat ist nicht der Löser. Lass mich da noch kurz drauf eingehen. Alle Einkommen eines Landes werden generiert durch den Kapitalstock. Und der Kapitalstock ist die Summe aller Unternehmen. Für den Staat die Einkommen ebenso wie die privaten, für die privaten Haushalte. Direkt oder indirekt. Nur der Kapitalstock. Das heißt, wer für den Sozialstaat ist, muss für eine blühende Ökonomie sein. Punkt aus Ende. Und was wir machen, ist die Negation dessen. Wir haben seit 20 Jahren eine Politik nicht für die Wirtschaft, sondern gegen die Wirtschaft. Wir haben eine Politik für Staat. Für mehr Anspruchsgesellschaft, weg von der Leistungsgesellschaft. Dabei verteilen wir die Erfolge der Leistungsgesellschaft der 50er, 60er, 70er, 80er bis in die 90er Jahre. Also das ist ja kein Geschäftsmodell, das zukunftsfähig ist. Und ich glaube, dass der Druck kommen wird in dem Moment, wo immer mehr Menschen ihren Job verlieren. Wenn du heute in Ludwigshafen bist, BASF, der größte Chemiestandort Europas, noch. Das wird sich in den nächsten ein, zwei Jahren drastisch ändern. Und die Menschen dort vor Ort plötzlich sehen, dass sie ihren Job verlieren, dass sie nichts anderes finden, dass sie ihr Haus verlieren, etc. pp. Dann wird in der Bevölkerung ein neues Bewusstsein einsetzen. Und ich wünsche uns das eigentlich nicht, dass wir über diese Schmerztherapie nachher zu den richtigen Entscheidungen kommen. Ich wünsche uns, dass wir über Rationalität, logisches Denken, konsequentes Denken, Fähigkeit zur Abstraktion dazu kommen. Nur, da bin ich bei dir. Ich bin schon sehr, sehr ernüchtert. Wir hatten im Vorgespräch das Thema aufgebracht, dass ich sagte, vor 10 Jahren hätte ich mir nicht vorstellen können, dass wir in einen solchen intellektuellen Zustand in diesem Land degenerieren können. Wir tun es. Es gibt noch einen Punkt, der dabei wichtig ist, und das ist die öffentliche Meinung. Der Pluralismus, die Demokratie basiert darauf, dass die vierte Gewalt ihren Job in unbestechlicher Form macht. Und das haben wir nicht. Wir haben einen Marsch durch die Institutionen, auch im medialen Sektor, wo es eine sehr handsame Ausrichtung gibt in Richtung Rot, Grün, Woke. Und die kritischen Stimmen sind eliminiert worden. Meine gehört auch dazu. Früher war ich jede Woche bei Welt, FAZ, Handelsblatt, das ist seit September 14 alles vorbei. Es geht aber nicht um meine Befindlichkeit, sondern es geht darum, ob wir den Diskurs sachlich gestalten oder nicht sachlich gestalten. Und das ist von meiner Seite jetzt auch mein Appell. Bitte stellt euch dem echten Pluralismus und nicht einem vermeintlichen, der nur als Feigenblatt genutzt wird.
Ja, wir sind halt schwarz und weiß geworden. Es gibt keine Grauschattierungen mehr. Und davon lebt doch Pluralismus, dass es eben von schwarz bis weiß Millionen von Schattierungen gibt. Und die werden bei uns mit dieser Diskussion rechts oder nicht rechts einfach kaputt gemacht. Ich hatte am Samstag wieder Straßenwahlkampf in Bad Schwartau. Da hat die SPD einen Riesenbanner gespannt, gemeinsam gegen rechts. Wer ist nun rechts? Sind wir rechts? Ist die AfD rechts? Ist die CDU, die CSU rechts? Ist vielleicht ein Teil der SPD schon rechts? Das sind eben die Versuche, Menschen in zwei Gruppierungen und Institutionen in zwei Gruppierungen hineinzuzwängen, wo sie eben nicht hingehören. Der lebhafte Diskurs auf einem halbwegs gepflegten Niveau, den müssen wir wieder hinbekommen. Dann ist die Hoffnung sicher auch etwas berechtigter.
Da bin ich bei dir. Nein, jetzt ist man du.
Ja, deswegen sind wir ja hier. Jetzt hatten wir ja den längsten Niedergang und die längste Stagnation seit der Nachkriegszeit. Als es schon mal so war, gab es ja die Reformen unter Gerhard Schröder. Das waren radikale Reformen, die wieder so ein bisschen den Dreh reingekriegt haben. Warum gibt es solche Vorschläge jetzt nicht mehr? Fehlt den Politikern der Mut? Trauen sie es der Bevölkerung nicht zu, die im Ernst der Lage zu erkennen?
Also lass mich so anfangen. Wir haben einen Verfall Deutschlands, wie es den noch nie gegeben hat. Um das mal in Zahlen deutlich zu machen. Die Weltwirtschaft ist in den letzten beiden Jahren 6,5% gewachsen. Wir sind 0,5% gefallen als eine der Top 5 Industrienationen der Welt. Das ist ein Delta von 7%. Sowas hat es noch nie gegeben. Nehmen wir Industrieproduktion. Wir haben im letzten Jahr -4,5% laut Statistischem Bundesamt. Die Weltindustrieproduktion ist 1,5% gewachsen. Das ist ein Delta von 6% zulasten Deutschlands. Wir sehen es bei Nettokapitalabflüssen. Wir haben noch nicht die Zahlen für 2024. Es wird aber über 100 Milliarden wieder sein. Wir lagen von 13 bis 23 bei -560 Milliarden Euro. Das ist nichts anderes als ein Misstrauensvotum der Ökonomie gegen die politischen Rahmendaten, die hier gesetzt werden durch diskretionäre Politik. Das hat nichts mit Moskau und sonst was zu tun, denn alle anderen Länder haben auch diese Herausforderungen, sondern das hat etwas mit Rahmendaten zu tun. Und was wir erleben ist, dass es in Berlin, aber auch in Brüssel eine Ausrichtung gibt in Richtung einer grünen Transition, die durchaus im Dunstkreis von Ideologie steht, weg von Pragmatismus. Und wir müssen das mal sehen, wir müssen begreifen, dass wenn wir diese Ziele, die wir uns da gesetzt haben, Klimaneutralität etc. pp., dass das enorm teuer ist. Für Deutschland wird unterstellt 4,5 Billionen Euro. Wir haben eine Staatsverschuldung von 2,5 Billionen Euro. Und was wir dafür brauchen, ist eine funktionierende Ökonomie. Die muss förmlich boomen, damit wir das uns überhaupt leisten können, um dieses Ziel zu erreichen. Wenn wir aber eine Politik machen gegen die Wirtschaft, wo der Kapitalstock, Generator aller Einkommen, immer kleiner wird, dann steht damit fest, dass die Ziele nicht erreicht werden. Und deswegen redete ich eben von Ideologie. Wir brauchen Pragmatismus. Wir müssen sehen, wie kommen wir zum Ziel? Und dazu gehört Technologiefreundlichkeit. Wir haben in Deutschland Technologiefeindlichkeit Richtung Biotechnologie etc. pp. Da müssen wir eigentlich ein neues Mindset bekommen in Deutschland, in Europa. Und davon sehe ich uns meilenweit entfernt. Wir liegen immer noch in diesem Glauben, der Staat löst alles. Der Staat kann schneller kollabieren, das wissen Griechen, als es einem lieb ist. Manchmal, wenn die Einkommen nicht mehr da sind, dann wird gespart werden müssen. Und zwar über alle Felder hinweg, ob das Rente, ob das Krankenkasse ist, damit das Sterben einfacher in Deutschland etc. pp. Und diese Zusammenhänge, diese Komplexitäten zu begreifen, das ist eigentlich Aufgabe von politischen Eliten. Und davon sehe ich uns meilenweit entfernt.
Du hast gefragt, warum kriegen wir diese Reform nicht? Warum spricht die auch keiner aus? Naja, unter Schröder und Fischer war eine Einigkeit vorhanden, wir müssen unseren Arbeitsmarkt wieder flexibler gestalten. Das haben die hinbekommen, durchaus auch mit Akzeptanz, dass man damit einen Teil der eigenen Klientel verschreckt. Das hat Schröder dann auch die Kanzlerschaft gekostet und das ist ihm sehr hoch anzurechnen. Deswegen ist er für mich immer noch einer der großen deutschen Kanzler, auch wenn er anschließend vielleicht nicht immer die besten Berater gehabt hat. Wir diskutieren in den Wahlkämpfen der letzten Jahre immer nur Symptome.
und nicht das Kernproblem, das wir haben. Wir diskutieren die Klimaproblematik, die definitiv nicht zu negieren ist. Da führt kein Weg dran vorbei. Wir müssen uns hier verbessern, aber das müssen wir uns leisten können. Wir diskutieren die Migrationsfrage, die definitiv relevant ist, weil wir es aber frühzeitig nicht geschafft haben, ordentliche Migrationsgesetze auf den Weg zu bringen. Was wir nicht diskutieren, ist der große Elefant im Raum, die Demografie. Und damit das Rentensystem. Ich brauche mir nur den Wahl-O-Mat anzuschauen. Der Wahl-O-Mat hat keine Frage zum Rentensystem. Der Wahl-O-Mat hat keine Frage zur Idee eines Staatsfonds, zum Aktiensparen. Jetzt kann man fragen, warum ist das so? Sind die Leute, die den Wahl-O-Mat machen, alles Beamte, die sich aufgrund ihrer Pension solche Gedanken nicht machen müssen? Wir wissen ja, wer den Wahl-O-Mat produziert. Oder drücken sich die Parteien in ihren Parteiprogrammen und in ihren Wahlprogrammen um diese kritische Frage? Wahrscheinlich ist es eine Gemengelage aus beidem. Aber solange wir das Thema der Renten und der Demografie nicht lösen, wird unser Staatshaushalt nicht in der Lage sein zu atmen und das zu finanzieren, was wir brauchen, um unsere Wirtschaft wieder wettbewerbsfähig zu machen, zumindest auf der fiskalischen Seite. Und solange werden gut ausgebildete deutsche Jugendliche Fersengeld geben und nach Dänemark, in die Schweiz, in die USA auswandern. Auch das wird in Deutschland nicht diskutiert, die Hunderttausende gut ausgebildete deutsche Bürger und Bürgerinnen, die jedes Jahr das Land verlassen. Und das ist ihnen nicht übel zu nehmen, weil sie wissen, es gibt kein Rentensystem, das für sie trägt. Sie wissen, sie zahlen die höchsten Abgaben und Steuerlasten auf der Welt. Warum soll ich da hier bleiben, wenn ich ungebunden bin? Das sind die Kernfragen. Wir müssen Leistung wieder fördern. Wir müssen Unternehmertum wieder als etwas Bewundernswertes wahrnehmen und eben nicht den Arbeitsplatz in der Verwaltung, bloß weil er mir ein gutes Work-Life-Balance und eine sichere Altersvorsorge generiert. Das degeneriert eine Volkswirtschaft.
Lass mich noch mal bei diesem Thema bleiben. Also meine Empfehlung ist erstens wegen der Demografie einfach ungeschützter Sex. Ganz im Ernst. Und dann lösen wir damit schon mal ein Teilproblem.
Die Frage ist im Übrigen im Wahl-O-Mat drin.
Ja, also das ist der erste Punkt. Der
zweite, also die Auswirkungen zumindest.
Jetzt ein bisschen ernsthafter, das Thema Migration. Ich bin sehr angefasst. Ich bin angefasst deswegen, weil wir dieses Problem seit mehr als 15 Jahren, seit 20 Jahren, seit 25 Jahren haben. Und wir haben keine, da bin ich vollkommen bei dir, Gesetzesgebung gesehen, die dieses Thema beordnet. Wir brauchen ein Einwanderungsgesetz nach klaren Kriterien. Wir brauchen ein Asylgesetz aus unserer Geschichte heraus bedingt. Wir brauchen nicht Wirtschaftsflüchtlinge. Wir reden von Asylanten, von politischen Flüchtlingen. Und was wir gemacht haben ist, wir haben unser Recht durch unsere Rechtsprechung gebrochen. Wir haben zugelassen, dass Wirtschaftsflüchtlinge wie Asylanten behandelt werden. Das ist ein Rechtsbruch. Nochmal eine Rechtsstaatlichkeit, Demokratie basiert auf Rechtsstaatlichkeit. Das finde ich nicht gut. Der nächste Punkt ist, wenn wir qualifizierte Zuwanderung haben wollen, was brauchen wir? Wir brauchen einen attraktiven Standort, dass die Leute sagen, wie vor 30 Jahren, ey, nach Deutschland will ich kommen. Das heißt, kein Hochsteuersystem, nicht zu viel Bürokratie, innere Sicherheit muss gegeben sein, Wohnraum muss vorhanden sein. Wenn ich nur diese vier Themen anspreche, dann sage ich viermal Vollversagen der Politik in den letzten 20 Jahren. So, und dann reden die immer, ja, wir brauchen qualifizierte Zuwanderung. Wir werden sie nicht bekommen, weil die Rahmendaten entscheiden das. Und die Rahmendaten in der Schweiz, in den USA, in was weiß ich was, Asien, sind 10-mal besser als bei uns. Und damit bekommen wir dann nicht die, die wir brauchen, um den Leistungscharakter zu ertüchtigen, sondern wir bekommen die, die über die Anspruchsgesellschaft das System weiter erodieren. Und das ist nicht eine Frage von links und rechts. Das ist eine Frage von Rationalität und Ehrlichkeit gegenüber sich selber. Und wenn wir weiter in Narrativen leben, dann werden wir Rechnung bezahlen dafür. Und zwar die kommende Generation, die sich nicht wehren kann jetzt zum jetzigen Zeitpunkt. Und das sind Dinge, die fassen mich sehr, sehr an. Und nochmal zu dem Thema rechts und links, das du vorhin angesprochen hast, ist mir wichtig. Rechts und links ist wie Opium fürs Volk. Es gibt Realität, es gibt Rationalität, es gibt Kausalität. Diese Dinge gibt es. Und ich bin sehr angefasst über die Angriffe der etablierten Parteien auf den Diskurs, den Pluralismus in der Gesellschaft. Leute wie Franz Josef Strauß oder Helmut Kohl oder sogar Konrad Adenauer würden heute,
oder Herbert Wehner.
Oder das wären heute alles Radikale und Extreme. Tut mir leid, nein. Und jetzt muss, und das ist jetzt wichtig, was ich sage. Die staatliche Verfassung, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, die staatlichen Institutionen haben ein System von Checks and Balances, von Kontrolle gegenseitig. Und das wird hier im Moment angegriffen. Und da sollte man sich mal überlegen, durch wen? Faktenchecker, die im Endeffekt parteipolitische Interessen vertreten, aber im staatlichen Gewand auftreten. Das sind Dinge, die nicht zulässig sind. Da bin ich Donald Trump übrigens sehr dankbar, weil er jetzt das mit USAID, NED deutlich macht, wie hier zensiert wurde, im Inland selber, in den USA, aber auch in Drittländern Einfluss genommen worden ist. Das hat mit Pluralismus der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nichts zu tun. Und wir müssen uns mal hinterfragen, was wir hier an Fehlentwicklungen haben, die es zu korrigieren gibt, damit es wieder einen Diskurs gibt in der Sache. Und da haben wertkonservative Themen genauso viel Recht und Anspruch wie vielleicht woke Grüne oder was weiß ich was Thematiken. Und wenn wir dorthin kommen, dann werden wir einen fairen Diskurs haben, der gute Lösungen liefert. Wenn wir so weitermachen wie jetzt, indem wir framen, diskriminieren auch, dann werden wir das nicht haben und dann werden wir nicht zu den besten Lösungen kommen. Das ist die Kernaussage.
Brauchen wir dann vielleicht einfach so einen deutschen Milley oder Trump, der einfach mal die Leute wachrüttelt?
Die Deutschen sind für solche Personen wahrscheinlich nicht geboren. Wir sind Menschen, die es gerne kuschelig und gerecht haben. Keine Extreme auf der linken oder rechten Seite, zumindest im Normalverlauf. Wir wissen, wir haben die geschafft. Das waren aber immer Figuren, die aus einer Verzweiflungslage herausgeboren wurden. Und wir müssen aufpassen, dass unsere volkswirtschaftliche Situation nicht zu einer solchen Verzweiflungslage wieder führt. Das ist ja genau das, was der Volker, ich, viele anderen versuchen zu verhindern, dass Deutschland so weit abdriftet, dass es wieder Personen im extremen Bereich, ob links oder rechts, gelingt, die deutschen Untertanen so zu mobilisieren, dass wir wirklich große Probleme haben. Nein, wir müssen uns regelmäßig fragen, als alte weiße Männer, die wir nun mal sind, was können wir beitragen, um Lösungsansätze zu liefern? Wir beide werden wahrscheinlich im Gesundheitssystem nicht unbedingt der Weisheitsletzter Schluss liefern können. Aber wir sehen zumindest im Bereich der Versorgung von Renten, Fragen, wirtschaftlichen Ausgangsposition doch im Durchschnitt wahrscheinlich etwas klarer als viele, die in Berlin in der Politik sitzen. Und das ist unsere Aufgabe, den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, wie du das gerade eben gemacht hast, warum kommen keine qualifizierten Menschen aus Indien, aus Pakistan, aus den USA, aus Großbritannien zu uns, um zu arbeiten? Was sind die Gründe dafür? Warum verzweifeln Unternehmerinnen und Unternehmer am bürokratischen Berg? Was bringt junge Menschen dazu, wieder bereit zu sein, hart und intensiv zu arbeiten? Wenn Peer Steinbrück, der ja nun wirklich kein Turbokapitalist ist, die sagt, die Deutschen müssen lernen, härter zu arbeiten, dann ist das eine Message. Man muss sich ja nur die Vergleichszahlen anschauen. Die Diskrepanz zwischen der geleisteten Arbeitszeit in Deutschland und vielen anderen Ländern, jetzt Teilzeit mit eingerechnet, die ist so gigantisch bei einer Produktivität, die leider so unterdurchschnittlich wächst, dass da etwas gemacht werden muss. Und das versuchen wir in den politischen Diskurs mit einzubringen und vor allen Dingen auch zu signalisieren, Schulden sind halt nicht Schulden. Schulden für Investitionen, die werden langfristig wieder über das Steuersubstrat dem Staat zur Verfügung stehen. Schulden, um Konsum in welcher Art und Weise zu finanzieren, die sind sunk money. Und die reine Fokussierung der Fragestellung der Schuldenbremse auf Schulden, ohne zu definieren, welche Art von Schulden wir machen, das zeigt eben, wie naiv unser System aufgebaut ist.
Du hast ja bei der letzten Veranstaltung gesagt, Schuldenbremse brauchen wir weiter. Hat sich deine Einschätzung dahingehend geändert, wenn man sieht, also in den Parteiprogrammen soll es ja Steuerentlastungen für Unternehmen geben, in hunderten Milliarden von Euro Größenordnung. Das muss ja irgendwie bezahlt werden.
Für mich ist eine Aufweichung der Schuldenbremse definitiv geboten für alle investiven Maßnahmen und temporär für die Wiederherstellung unserer Verteidigungsfähigkeit. Und da reichen keine 100 oder keine 200 Milliarden. Da müssen wir in Größenordnung von fast einer Milliarde denken, um nur ansatzweise wieder einen Zustand der Bundeswehr hinzubekommen, der an die späten 90er Jahre heranreicht. Das gefällt uns allen nicht, aber es muss halt mal gemacht werden, weil die Welt nicht so schön, gemütlich und kuschelig ist, wie wir sie uns gerne vorstellen. Dafür müssen wir Schulden machen. Wir müssen im Gegenzug überlegen, wie viele unserer Ausgaben im Bundeshaushalt, die ins Konsumtive driften, müssen wir durch neue Anreizsysteme so verändern, dass die Menschen nur ein Ziel haben, so schnell wie möglich aus diesen konsumtiven Strukturen herauszukommen, weil sich Arbeit wieder lohnt. Und das ist ja das Verheerende. Wenn ich mit Handwerkern bei uns zu Hause spreche, die früher nur ein Kreuzchen auf der Wahlliste kannten, CDU, die wählen heute zu 80% die AfD, weil die sagen, Herr vorn dran, ich bin's einfach leid, dass die, die die ganze Zeit nichts machen, aus welchen Gründen auch immer, fast so viel nach Steuern verdienen wie ich, der sich 50 Stunden mit Überstunden in der Woche querlegt. Das mache ich nicht mehr mit. Und das ist ein Problem des Anreizsystems. Da wird natürlich sehr oft pauschalisiert, das wissen wir alle. Das sind Menschen, die einfach hoffnungslos vor dem Wahlzettel stehen und sagen, die kann ich alle nicht mehr wählen, weil die haben mir das vermeintlich eingebrockt. Da bleibt nur eine. Und deswegen steht diese Alternative über 20%.
Lass mich da arrondieren. Ich bin ähnlich wie du auch dafür, dass wir die Schuldenbremse für nur investive Zwecke, und zwar keine esoterischen, ideologischen, sondern für die, die definiert sind. Da reden wir von Infrastruktur, IT-Infrastruktur, da reden wir von auch Militär. Ich wünsche mir aber, dass wir vielleicht da nicht ganz so viel, vielleicht kann man das ja auch diplomatisch das eine oder andere noch lösen, da zeichnet sich auch was ab. Aber wir brauchen wieder eine Bundeswehr. Ich war bei der Bundeswehr, anders wie einige Parteigranten, die im Moment in einer Macht sind.
Sie sind ja alle so jung.
Ja. Und zu dem Zeitpunkt kann ich nur eins sagen, war es so, dass wir, als ich bei der Bundeswehr war, Anfang der 80er, bei der Luftwaffe Ausbilder, wir hatten im Ernstfall eine Überlebenszeit von 24 Stunden. Wir waren The Theater of War geplant. Deutschland hätte es anschließend nicht gegeben. Das muss man auch dazu sagen. Das heißt, auch jetzt, wenn es solche Auseinandersetzungen gibt, ist genau das die Option, ja, die wir haben in diesem Land. Wenn es die mit Russland geben sollte, was ich aber nicht sehe. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir brauchen diese investiven Ausgaben, um allein die Rahmendaten wieder zu schaffen, eine internationale Konkurrenzfähigkeit zu haben. Ich habe das früher gebracht, ich muss die Story bringen, vor genau 45 Jahren hatte ich eine Interrail-Tour in Richtung Griechenland gemacht. Und wenn man in Deutschland Bahn fuhr, dann war die Bahn auf die Minute pünktlich. Und wenn man in Südeuropa unterwegs war, kam irgendwann mal ein Zug. Heute ist es so, wenn man in Südeuropa ist, dann kommt die Bahn pünktlich auf die Minute. Und wenn man in Deutschland ist, kommt irgendwann mal ein Zug. Und das sind, nochmal, das ist jetzt als Metapher für dieses Land, für die Ineffizienz, die wir aufgebaut haben. Aber die Frage dieser Infrastruktur ist ganz elementar für die Zuverlässigkeit des ökonomischen Rahmens, vor dessen Hintergrund dann Investitionen stattfinden. Und wir negieren diese gesamten Realitäten. Wir fassen sie nicht im erforderlichen Maße an. Beispiel jetzt. Jetzt wollen die Grünen das Gasnetz abbauen in Deutschland. Also wir haben schon mal eine Energiewende ohne Netz unter Frau Merkel gemacht, was intellektuell nun die größte Beleidigung ist für jemanden, der bis drei zählen kann. Und jetzt sagen wir, bevor wir überhaupt ein anderes Netz haben, das das ersetzen kann, bauen wir das schon mal ab. Mir stockt der Atem. Also normalerweise sind das die Momente, wo ich kollabiere und Conny mich wieder wachküssen muss, meine Frau. Und wir die an Tollheiten sind wir gar nicht zu überbieten. Ich kann dann ein System ersetzen, wenn ich ein Ersatzsystem funktionabler habe, aber nicht vorher. Und wir leben hier immer in einem gewissen Wunschdenken und Schöndenken und Gutmenschentum, das aber nichts mit Realität zu tun hat. Aber diese Realität bezahlen die Unternehmen und am Ende bezahlt es der private Haushalt und der Staat, weil die Einkommen sinken daraus. Und wir brauchen einfach eine Offensive. Und jetzt lass uns doch mal Donald Trump nehmen. In den USA gibt es eine Aufbruchstimmung, die messbar ist. Wir haben den NFIB Small Business Optimism Index, also kleine Unternehmen der Optimismus. Der ist von 93,8 in der Spitze auf 105 gelaufen, jetzt gestern knapp 103. Sowas hat es in so kurzer Zeit fast nie gegeben in der Geschichte der USA. Wenn wir uns das anschauen, Philadelphia, der Philadelphia Business Index, ein regionaler Index, der hat den höchsten Anstieg auf historisch nahezu hohen Niveaus gesehen mit dieser Veränderung, weil der Leistungskörper ertüchtigt wird und die Leute sagen, oh, ich habe Lust, was zu machen. Das ist Aufbruchstimmung. Und wenn wir uns Europa, Deutschland anschauen, haben wir Abbruchstimmung. Das heißt, wir brauchen, das Thema Mindset hatten wir schon mal, wir brauchen ein ganz anderes Mindset. Wir müssen erstmal die Realität akzeptieren. Und das tun wir immer noch nicht. Wir leben in einer Realitätsverweigerung. Und nur wer die Realität akzeptiert, kann vor dem Hintergrund dieser Akzeptanz dann Maßnahmen treffen, die rational, logisch, kausal sind, die Perspektiven bieten, um diese Aufbruchstimmung auch hier zu generieren. Und wir brauchen sie. Und das sage ich noch etwas. Wenn wir es jetzt nicht machen, dann werden wir es später machen. Aber bis dahin erodiert die Basis, von der das ganze Wachstum wieder starten kann. Das heißt, wir werden einen Verarmungsprozess erleben, der dramatisch ist. Und das hängt alles ein Stück weit an dieser kommenden Bundesregierung. Und mir, ich sage es hier nochmal, ich stehe für keine Partei. Ich sage nur eins, mir ist es vollkommen wurscht, welche Partei richtige Politik macht. Aber ich bitte als Bundesbürger, als Chefvolkswirt der Netfonds AG, die kommende Regierung, sich der Realität zu stellen, sich nicht zu verweigern, nicht Partikularinteressen zulasten der Allgemeinheit und des Standorts weiter zu forcieren, sondern diesem Land wieder eine Chance zu geben, auch der kommenden Generation. Wenn wir das nicht machen, nochmal, wir werden gezwungen werden, aber mit ganz anderen Schmerzen, mit gesellschaftspolitischer Instabilität, politischer Instabilität, die dann forciert wird. Erinnerung, 1929, 32 Weltwirtschaftskrise, Folge Migrationsproblem 1933 in Österreicher. Und vor diesem Hintergrund, dieser Erfahrung aus dem letzten Jahrhundert, die ich sehr ernst nehme, muss jeder gute Demokrat ökonomisches Verständnis haben, am besten Ökonom sein, weil die Stabilität der Demokratie und unserer Verfasstheit hängt an der Stabilität der Ökonomie. Ich sage das hier noch einmal mit aller möglichen Schwere, die ich da reinlegen kann. Ohne Wirtschaft ist alles nichts. Wir brauchen die Einkommen. Ohne Wenn und Aber.
Und genau da hapert es in Deutschland, naja, ganz massiv. Die wirtschaftliche Allgemeinbildung ist eine Katastrophe. Und die Politik hat das definitiv noch nicht realisiert, dass mit einer Verbreiterung der wirtschaftlichen Grundlagen auch die Stabilität einer Gesellschaft wächst. Wir stecken jetzt vom Bund, Land und Kommunen haufenweise Geld in politische Bildung. Wir versuchen über die Erinnerung an die Nazi-Diktatur die Menschen auf einen Weg zu führen, dass sie nicht in Extremismus nach links oder rechts abdriften. Dort, wo wir wirklich Geld reinstecken müssten, mindestens so viel, wäre in der wirtschaftlichen Bildung, weil die ist die Basis für alles. Und wenn die Menschen einfach nicht wissen, wie Inflation wird, wenn die Menschen nicht wissen, was ein Zinseszins ist, wenn die Menschen nicht kapieren, wie wichtig Wettbewerbsfähigkeit in einer globalen Welt ist,
dann werden sie auch nicht verstehen, warum unser Land sich dorthin bewegt, wo es sich hinbewegt. Und dann können wir auch kein Ruder rumreißen. Und zum Ruder rumreißen braucht es eben auch Persönlichkeiten, die in der Breite wirken. Und solche Persönlichkeiten haben wir leider in der Politik nicht. Unwahrscheinlich werden sich Persönlichkeiten, die dieses Potenzial haben, heute auch nicht in die Politik bewegen, weil sie sagen, ich lasse mich doch hier nicht kaputt machen. Wenn ich mit Unternehmerinnen und Unternehmern spreche und sage, Mensch, ihr beschwert euch ständig über die Politik, warum geht ihr denn selbst nicht rein? Dann kommt reflexartig die Antwort, ich lasse mich von der Politik und den Medien nicht zerfleischen, bloß weil ich meine politisch unkorrekte, subjektiv wahrgenommene Meinung zur Lage unseres Landes nenne. Dafür setze ich mein Unternehmen und die Arbeitsplätze meines Unternehmens nicht aufs Spiel. Das ist der Unterschied in den USA. Dort positioniert sich die Unternehmerschaft, ob das immer positiv ist, ob das die Gefahr von Oligarchiestrukturen beinhaltet, alles okay. Aber die Unternehmer und Unternehmerinnen haben kapiert, wenn wir uns nicht positionieren, macht die Politik definitiv eines, keine Politik für uns. Und wahrscheinlich wird sich ein wirklicher Richtungsschwenk in der deutschen Wirtschaftspolitik erst einstellen, wenn ausreichend Verantwortliche aus den Unternehmen sagen, so, jetzt geben wir nicht nur ein paar Euro Spendengelder, sondern wir bringen auch unsere intellektuelle Kapazität ein und akzeptieren dafür auch mal eine Ohrfeige von bestimmten Medien und vom politischen Gegner.
Finde ich sehr interessant, was du sagst, weil vor 3 Jahren haben wir schon gewarnt, also nicht nur Ende 23, sondern lange Zeit davor. Und da waren unsere ganzen Verbände, DJK, BDI, BDA, BGA, wie sie heißen.
Kuscheltiere.
Alle Kuscheltiere der Politik. Alles Opportunismus, Lakaientum kennen wir aus anderen Zeiten dieses Landes. Und seit 1,5 Jahren wachen sie auf, sie werden laut, weil der Druck kommt aber auch da von der Basis. Weil die Unternehmen sagen, wir können nicht mehr. Ich habe vor 2 Wochen mit einem mittelständischen Maschinenbauer geredet und sagte, Volker, ich bin am Ende, ich kann nicht mehr. Ich war über Generationen das Unternehmen geführt. Und jetzt brechen uns die Zähne aus dem Geschäftsmodell mehr und mehr raus. Aber lange Rede, kurzer Sinn, das sind für mich die entscheidenden Themen, dass wir ein neues Mindset am Ende bekommen. Und wenn wir es nicht bekommen, werden wir irgendwann gezwungen, es zu kriegen.
Und das ist ja auch selbstverständlich, dass viele deutsche Bürgerinnen und Bürger heute sich hinstellen und sagen, ich habe keine Lust mehr, das Ehrenamt zu übernehmen, weil sie sehr oft in der Familie beide Elternteile den ganzen Tag arbeiten, extrem hohe Steuern zahlen, die weltweit höchsten, und dann sagen, okay, der Staat kriegt so viel Kohle von mir, weswegen soll ich zusätzlich auch noch meine ganz, ganz knappe Freizeit in ein Ehrenamt einbringen. Das ist schon bis zum gewissen Maße verständlich. Die Erwartungshaltung, dass der Staat das regelt, wird natürlich auch mit den Steuerzahlungen immer größer. Und solange unser Staat nicht den Automatismus des Inflationsabschlags in der Progression einführt, wird sich daran auch nichts ändern.
Lass uns das Beispiel mal nehmen. Also wir hatten ja schon mal einen höheren Steuersatz, 56% in den 50er Jahren. Der zog beim Einkommen, wenn wir es mit der Inflation, also inflationsneutral darstellen, bei einer Größenordnung heute von 450.000 Euro.
Ja.
Heute zieht der Spitzensteuersatz bei einem Facharbeitergehalt von 55.000 Euro in den Dreh. Und das ist gelebter Sozialismus. Das ist der Angriff auf den Leistungscharakter unserer Ökonomie. Und auch auf die Selbstverantwortung, die für die Menschen damit ermöglicht wird oder nicht ermöglicht wird. Ich möchte aber noch auf einen ganz anderen Punkt eingehen, der in meinen Augen unter kurz- und mittelfristigen Gesichtspunkten langfristig sowieso von elementarster Bedeutung ist. Und das ist der Sektor Energie. Wir leben seit 300 Jahren in einem energetischen Zeitalter. Jede Form des Wohlstands, des Wachstums ist korreliert mit dem effizienteren und ausgeweiteten Einsatz der Energie. Und wir sehen jetzt in den USA, dass man den Energiemantel weiterspannt, um auch KI ist sehr energieintensiv, um diesem Zukunftsfeld der Ökonomie vor Ort Raum zu geben. Und das sehen wir in allen Ländern, die smart sind. Und es gibt eine Region der Welt, das ist nämlich Europa, allen voran Deutschland, die sagen, nein, wir wollen den Energieverbrauch kontingentieren und immer weiter runterfahren. Und da kann ich nur sagen, das ist die Negation der gesamten historischen Erfahrung. Und wenn wir das weitermachen, dann werden erstmal diese Zukunftsfelder der Ökonomie, die elementar sind für die Zukunftsaussichten unserer Region, hier in Deutschland und Europa nicht stattfinden. Frankreich macht jetzt diese Offensive, 109 Milliarden für KI von privaten Investoren, kanadisches Unternehmen dabei und die Vereinigten Arabischen Emirate sollen auch richtig viel Geld geben. Das sind erstmal Absichtsbekundungen. Es ist gut, dass in Frankreich das Thema erkannt wird. Nur wenn Europa in diesem Sektor jetzt weiter ausfällt, ich fordere seit Snowden den IT-Airbus, wenn wir das weiter vernachlässigen, Gnade uns Gott. Und es gibt zwei Themen bei Energie. Wir sind der energieintensivste Industriestandort noch der westlichen Welt. Das ist die Energiepreislichkeit und es ist die nachhaltige Versorgungssicherheit. Gehen wir auf die Energiepreislichkeit. Am 17. Januar hatte die Welt einen tollen Artikel drin. Ich hatte ja auch im Helmer-Report, 17. Januar, die Demütigung, die ultimative Demütigung Deutschlands. Fakt ist, die Gaspreise in Deutschland zu diesem Zeitpunkt, 17. Januar, waren fünfmal höher als in den USA. Vor der Corona-Krise waren sie nur doppelt so hoch. Kein energieintensives Unternehmen, und das ist das Rückgrat, 28% industrieller Sektor in Deutschland, das tragende Geschäftsmodell, kann sich vor dem Hintergrund Investitionen in Deutschland leisten. Wenn aber keine Investitionen stattfinden, Kapitalstock wieder, dann wird der mangels Investitionen jedes Jahr dünner, selbst in die Unternehmen nicht gehen. Das heißt, die Grundlage für das Steuersubstrat fallen weg. Die Grundlage für private Einkommen fallen weg. Und wir stellen uns diese Aufgabe nicht. Ich rede über das Thema jetzt seit zig Jahren. Und das Echo in Berlin und Brüssel ist nicht überschaubar. Es ist nicht vorhanden. Es ist die Negation der Grundlage für alle Möglichkeiten, die wir in Europa haben, nämlich das Steuersubstrat. Das ist die Grundlage für alles, was wir planen. Aber die Grundlage wird hier nicht auf die beste Weide gesetzt, sondern im Grunde genommen in die Wüste geschickt. Das ist das, was wir hier machen.
Und wir schaffen das, Herr Hellmeier.
Herr vorn dran, wenn wir es so schaffen, ja, dann sitzen wir wieder wie die Affen auf den Bäumen. Und dann wird eben auch diese grüne Transition nicht stattfinden, die sehr teuer ist. Dann sieht der Tiergarten so aus wie 1945, weil da wurde in Berlin alles abgeholzt. Also die Berliner Abgeordneten können sich das jetzt vorstellen. Sehr schön, der Tiergarten aktuell. Dann ist da Wüste, weil die Leute im Winter die Bäume verbrennen, damit sie es etwas warm haben. Und für CO2 ist das im Übrigen nicht gut. Nein, das ist es nicht.
Wenn man sich die Energieproblematik anschaut, ist das ja jetzt wieder in den Programmen sichtbar. Es soll mit Subventionen gearbeitet werden, Strompreisbremse und so weiter. Aber an das strukturelle Problem der Versorgung will wieder keiner ran.
Da muss ich was zu sagen. Ich finde das so süß. Ich habe so ein 8-Punkte-Programm vor anderthalb Jahren gemacht, wo es dann hängt. Also das Wichtigste ist im Moment Energie, weil daran entscheidet sich, ob Unternehmen fallen oder nicht fallen. Da müssen wir was machen. Und da bieten sich auch durchaus Chancen jetzt in diesem Jahr auch in Richtung Ukraine und vielleicht Nord Stream, die eine Röhre wieder aufmachen. Wir müssen aber eigentlich alles machen, dass die Preislichkeit wieder hier Konkurrenzfähigkeit im internationalen Umfeld mindestens.
Aber das ist ja nicht gewünscht. Man muss ja den Unternehmen wie auch den Privatpersonen den Nutzen von Gas so unattraktiv wie möglich machen. Nur dann denken sie über den Einsatz alternativer Energieformen nach. Das ist doch die Grundidee, die...
Ideologisch.
Ja. Ohne die Frage zu stellen, wie schaffen wir die Anreize? Wir müssen doch positive Anreize schaffen, um den Leuten zu sagen, okay, also Gas wird es auch noch in 100 Jahren geben, aber es ist für euch ökonomisch so viel sinnvoller, dass ihr euch vielleicht eine Wärmepumpe reinsetzt oder vielleicht ein Windrad in den Garten stellt, ohne dass euch der Nachbar dann lyncht. Aber auf solche ökonomisch getriebenen Anreizsysteme kommt in Deutschland im Übrigen nicht nur bei der Energiewende, sondern auch bei der Altersvorsorge und Ähnliches, beim Hausbau, beim Eigentum an Wohnraum. Keiner. Es wird immer dirigiert und nicht Anreize gesetzt.
Wir Deutsche wissen doch, sobald es Anreize gibt, Schifffahrtfonds, Filmfonds, Ostimmobilien, dann kommen die Deutschen und sagen, wow, den Steuerkredit nehme ich mit. Aber das haben die scheinbar in Berlin vergessen. In Bonn hat dieses System noch ganz ordentlich funktioniert.
Ja, und nochmal vielleicht ein Gedanke. Ich finde das schön, dass du das aufbringst. Wir haben im Grunde genommen eine Verbotskultur in den letzten 20 Jahren gelebt. Verbot steht im Widerspruch zu Freiheit. Aber die Parteien, die am größten mit Freiheit plakatieren und Demokratie, sind die, die für die Verbotskultur stehen. Wer greift die Demokratie eigentlich an? Wer greift unseren diskretionären Spielraum der privaten Bürger, des Souveräns an? Ich möchte entscheiden können. Und da bin ich bei dir. Das Anreizsystem ist genau das Richtige. Ein Anreizsystem. Und dann fließen die privaten Mittel. Dann brauchen wir gar nicht. Wir können das mit staatlichen Mitteln anfeuern etwas, damit Anreize setzen. Und dann fließen die privaten Ströme. Dann brauche ich keine staatlichen Ströme etc. pp. Ein Exkurs erlaubt mir bitte. Ich hatte ihn mal mit einem Ex-Finanzminister, der seinerzeit verantwortlich war. Und wir waren in Berlin oder Frankfurt, weiß ich nicht mehr. Und ich habe gesagt, ja, das Grundproblem ist eigentlich das, was Sie veranstaltet haben. Unter Ihrer Ägide wurde der Bilanzierungsstandard von HGB auf IFRS geändert. Was ist Wirtschaft, habe ich ihn gefragt. Marathon, genau, über Generationen hinweg. Okay. Entsprach Hage das Handelsgesetzbuch, wo ich stille Reserven aufbauen kann, dem? Ja. Ja. Und dann haben sie gesagt, okay, wir machen jetzt aus dem Modell HGB IFRS, das heißt aus einer wohlbeleibten Person, die in der Krise zusetzen kann, mache ich Twiggy. Ne? So, jetzt stellen wir uns eins vor, das habe ich ihm genauso gesagt. Dann stellen sie sich vor, ein Dicker und Dünner gehen durch die Wüste. Wer kommt an? Ein Dünner. Das ist der ehemalige Dicke. Und warum musste der Staat nach IFRS bei jeder Krise so massiv intervenieren? Weil der Kapitalstock, die Unternehmen, kein Fett auf den Rippen hatten. Und ich sage, und das ist der Grund für diesen Krisenpotpourri, den wir haben. Ist Ihnen das ein? Du sagst, Mensch, warum waren Sie nicht mein Berater? Ich sage, Sie hat mich zum Teufel gejagt. Weil Realisten waren damals, sich gefragt, hat der Staat nur gesagt, wow, ich bekomme auf einmal viel Kohle, weil
alles gesteuert werden muss. Das ist es doch. Das ist
Opportunismus.
Nein, das ist purer Notstand.
Ja.
Das ist die Situation unserer Staatshaushalte. Anstatt die strategische Überlegung zu machen, diese vielleicht etwas überkapitalisierten Unternehmen werden mir auch noch in 40, 50 Jahren Steuersubstrat liefern. Weil irgendwann ist das dann zu viel und dann müssen sie doch ein bisschen was auskehren. Möchte ich es heute, damit ich in dieser Wahlperiode die Probleme so weit wie möglich kaschieren kann und nach mir dann die Sintflut. Und genau diese Entwicklung haben wir in den vergangenen 30 Jahren in der deutschen Politik gehabt. Jetzt ist das Problem, die Sintflut steht vor der Haustür. Jetzt ist es eben nicht mehr zu kaschieren. Das ist ja auch das Problem. Kann wirklich noch ein Wandel stattfinden, so tief wie wir schon im Morast stecken? Ist selbst Superman oder Superwoman überfordert mit dem, was wir in Deutschland einmal auf der finanziellen Seite haben und was wir in den Köpfen der Deutschen angerichtet haben? Leistung, Herr vorn dran, das ist so ein schlimmes Wort. Wenn man das in der Diskussion wahrnimmt, dann merkt man, es ist einfach ein Mindset in vielen Bürgerinnen und Bürger eingekehrt, das nicht bereit ist, das Ruder rumzuwerfen, weil viele halt auch immer noch nicht spüren, dass es Zeit ist, das Ruder rumzuwerfen, weil sie an ihrem täglichen Leben diesen Niedergang noch nicht realisieren.
Das sieht man ja auch jetzt zum Beispiel in dem Grundsatzprogramm von Habeck. Breites Wirtschaftswachstum an sich lehnt er ab, sondern er will gezielt wachsen lassen. Ist das nicht auch ein Problem, dass sich die Politik auf der einen Seite zu viel zumutet mit oder zutraut, mit Subventionen zu arbeiten und auf der anderen Seite einfach vielleicht auch zu viel steuern will, also zu viel eingreifen will, um der Wirtschaft freien Lauf zu lassen?
Habecks Position steht dafür, dass es ein latentes Misstrauen der Grünen gegenüber der Wirtschaft gibt. Und was wir brauchen ist, seitens der Politik, das Vertrauen in die Wirtschaft, in die Kreativität der Unternehmen, der Ingenieure, der Manager. Und damit ist sein Entwurf ein staatsmonopolistischer, ultimativ, wenn ich jetzt einfach das vereinfacht darstelle. Und das hat noch nie funktioniert. Also die sind auf einem Weg dorthin, frei nach Erich Honecker, vorwärts immer, rückwärts nimmer. Das hat nicht in der Vergangenheit nicht funktioniert, es wird in der Zukunft auch nicht funktionieren. Diese Lenkung des Staates, man kann es mit Anreizsystemen machen, aber der Anreiz braucht ein Backing aus der Wirtschaft selber heraus. Die Staatslenkung lehne ich hier kategorisch ab, also kategorisch. Ich stehe für Freiheit. Ich stehe nicht für Verbotskulturen, für Lenkungskulturen der Politik, die martialisch sind. Nochmal, für Lenkungskulturen über Anreizsysteme, sehr wohl. Ich bin angefasst, dass man sich nicht der Realität stellt. Ich hatte das eingangs gesagt. Das Falltempo ist so hoch, dass wir uns jede weitere Erosion des Vertrauens des Produktionsfaktors Kapital nicht mehr leisten können. Wir müssten im Gegenteil an sich ja überdimensioniert, um das Vertrauen der Wirtschaft wieder zu generieren, für die Wirtschaft liefern. Das sagt die Logik, die Kausalität. Und genau das findet weder über das Parteiprogramm, muss ich einmal sagen, SPD noch Grüne, auch nur in Ansätzen statt. Das finden wir in der FDP, CDU, CSU, in Ansätzen. Du hast gefragt, ob diese Ansätze ausreichen. Nehmen wir noch mal die Schröder-Reform. Das waren, glaube ich, 2,5% der Wirtschaftsleistung, wenn ich das recht entsinne. Und damit haben wir Deutschland von Platz 24 in der internationalen Konkurrenzfähigkeit auf Platz 5 im Jahr 2014 gebracht. Das war nicht Frau Merkel. Die hat das alles verwurschtet. Und von 2014 bis heute sind wir von Platz 5 auf 26 gefallen. Chapeau. Das heißt, dass die Situation ist drängender. Die Probleme sind aber viel größer als vor 2010. Das heißt, wir bräuchten heute, wenn wir das mal in Zahlen runterbrechen, ein Reformvolumen in der Größenordnung von 5-7% der Wirtschaftsleistung. Das ist eine dramatische Umverteilung, wie sie Deutschland noch nie gesehen hat. Da reden wir beinahe von griechischen Verhältnissen. Das war gegen Richtung 10%. Aber 5-7 brauchen wir. Und ich kann nicht erkennen, dass auch nicht in der CDU, CSU oder der FDP, dass überhaupt solche Zahlen im Intellekt der dort führenden Persönlichkeiten gegeben ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird der Preis noch höher werden zu einem Zeitpunkt heute plus X. Weil das ist die Gesetzmäßigkeit des Normativ-Faktischen. Nichts anderes. Im Englischen gibt es einen Spruch unter uns Devisenhändlern und auch Aktienhändlern. The first cut is the cheapest. Und ich sage eigentlich, der Song heißt, the first cut is the deepest. Ich kann Englisch übrigens, manche können das in Berlin nicht so gut. The first cut is the cheapest. Also wenn ich ein Problem erkenne und früh agiere, dann hat das Problem die geringsten negativen Auswirkungen. Das ist die Übersetzung. Und jeder Tag, der jetzt vergeht, wo wir nicht diese massive Reformpolitik einleiten, bedeutet, dass aus dieser Pulsader, stell dir vor, ich bin Deutschland, dass es jeden Moment bei jedem Pulsschlag rausspritzt. Noch steht die Person, ja, aber sie wird tagtäglich fahler vom Gesicht. Und die Substanz, um das Ganze wieder positiv zu bewegen, erodiert weiter. Und das müssen wir den Menschen klar machen. Und deswegen, wir brauchen eine Bewegung, eigentlich eine Grassroots-Bewegung aus der Bevölkerung raus, die sagen, jetzt reicht's. Und es hängt kausal zunächst mit dem Thema Energie zusammen. Und ich freue mich drauf, also ich freue mich wirklich für die Ukrainer und Russen, dass wir dieses Jahr dieses Thema Krieg wahrscheinlich befrieden werden. Und ich möchte, dass wir ruckzuck wieder russische Energie holen. Wir machen es sowieso über Indien bei Öl, über Antwerpen und Spanien. Spanien war im letzten Jahr, war Russland der zweitgrößte LNG-Lieferant an Spanien. Damit wird ganz Europa gespeist, auch wir. Aber wir bezahlen dann nochmal doppelt höhere Preise. Und dann sagt Herr Habeck, nein, russisches LNG wird nicht in Brunsbüttel angelandet, damit wir weiter unseren Standort, unsere Unternehmen, unsere privaten Haushalte. Wir belügen uns, das ist doch Symbolpolitik. Die IEA, die Internationale Energieagentur, sagt, die Versorgung der Welt ohne russische Energiemoleküle kann nicht funktionieren. So, wenn das so ist, stellen wir uns der Realität und sagen, okay, dann müssen wir jetzt mal eine Situation finden, die uns nicht weiter ins Hintertreffen bringt, die eine Lösung für die Ukraine darstellt und wo das Sterben dort aufhört. Das ist das Sinnvollste, was wir machen können.
Aber Volker, das ist ein Symptom kurzfristig, ja, abgedämpft.
Das ändert nichts am strukturellen Problem. Ich behaupte sogar, es wäre genau das Schlimmste, was uns passieren könnte. Weil dann tauchen aus der reinen Verbilligung der Energie wieder Wachstumszahlen auf. Und die Menschen und die Politik hat das Gefühl, boah, wir haben ja das Schlimmste hinter uns. Wir müssen die wirklichen strukturellen Themen gar nicht angehen. Die müssen wir aber angehen. Damit kaufen wir uns Zeit. Mit einer solchen von dir prognostizierten und wahrscheinlich durchaus realistischen Entwicklung kaufen wir uns Zeit, ist das Umsteuern nicht ganz so schmerzhaft. Aber es muss trotzdem erfolgen.
Bin ich bei dir. Nur nochmal, wenn wir das Thema Energie nicht beordnen, dann werden die Unternehmen jetzt reihenweise fallen, weil wir die Energie intensiv und die Basis, von der dann am Ende deutlich vermindert wieder ein Aufschwung stattfinden kann, wird schwierig sein. Und nochmal, wir haben ja ein Ding, wir haben ja diese Hidden Champions. 1600 von 3400 global. Die
sind alle weg.
Exakt. Und sind alle energieintensiv. Wenn wir das Wirtschaftscluster nehmen, plus Benelux, Dänemark, Schweden, Schweiz, Österreich, dann haben wir in unserer Region 2200 von 3400 Hidden Champions. Und das ist der Grund, warum die ganzen Jahre wegen Hochsteuersystem, Bürokratie, hat man drüber hinweggeguckt, weil das ist eine so hohe Effizienz im ökonomischen Zulieferungssystem, wie es das nicht doch mal gibt auf der Welt. Das lässt sich in Milliarden nicht ausdrücken. Das ist ein Billionenwert. Nur das bricht uns jetzt genau weg. Einer nach dem anderen. Ich habe das letzte Mal, ich war in Schwäbisch Hall, 50 Unternehmer, 10 von 50. Und da waren Hidden Champions dabei.
Ja, insgesamt sind es 25% schon, die darüber nachdenken.
Ja, aber es gibt auch noch einen zweiten Grund. Das ist die Nachfolgeproblematik.
Ja,
wir haben uns immer auf Gesellschaftsformen verlassen, die eben kaum kapitalmarktfähig sind.
Reinhard Panse hat bei uns mal gesagt, schon, dass Deutschland ja eigentlich das einzige Land weltweit ist, bei dem die Eliten sich damit rühmen, nichts von den Kapitalmärkten zu verstehen.
Und deswegen stehen wir vor dem Problem, die alte Garde tritt ab und viele der Familien Nachfolgestrukturen sagen, nee, Mama, Papa, das tue ich mir nicht mehr an. Und dann fehlt uns im finanziellen System ein Instrument, das sagt, nicht schlimm, wir übernehmen das als Kapitalgesellschaft und führen dieses Unternehmen langfristig an den Kapitalmarkt. Auch da hat Deutschland gnadenlos versagt. Wir haben den Menschen nicht klar gemacht, wie wichtig Eigenkapital aus der Gesellschaft heraus für die langfristige Erhaltung unserer Hidden Champions ist. Der Staatsfonds. Das wäre so ein wichtiges Tool, um der Bevölkerung ein Zwangssparen in Eigenkapital aufzuoktroyieren. Und natürlich würden am ersten Tag viele aus der SPD, den Grünen, der Sarah-Wagenknecht-Partei und den Linken sagen, Teufelszeug, hier wird das Volksvermögen kaputt gemacht. 10 Jahre später würden die alle sagen, Menschenskinder, was haben wir da vor 10 Jahren eine weise Entscheidung getroffen? Da muss man manchmal etwas durchziehen. Und dafür fehlt es uns einfach in der Politik an dem Willen, die unbequemen, aber notwendigen Maßnahmen durchzuziehen. Und der Staatsfonds gehört dazu, einmal als Instrument, um Hidden Champions und die deutsche Volkswirtschaft mit ausreichend Kapital auszustatten, damit dieser Übergang gelingt. Und um den Menschen auch klar zu machen, sparen in Eigenkapital ist eine gute Sache. Jeder, der heute eine Aktie hat, einen Aktienfonds, der beschäftigt sich mit Wirtschaft. Schon allein, weil er ja wissen will, warum sein Investment steigt oder fällt. Der, der ein Sparbuch hat, ein Festgeld oder einen Sparkassenbrief, dem ist das völlig egal, solange die Sparkasse überlebt. Das sind auch Anreizsysteme, an denen wir dringend arbeiten müssen und es ist einfach nie zu spät, damit anzufangen. Viele Kulturschaffende, engagieren sich ja sehr intensiv für bestimmte politische Strömungen und wundern sich dann regelmäßig, wenn sie auf 60, 65, so unsere Alterskohorten zugehen und realisieren, boah, ich habe überhaupt nichts für die Altersvorsorge. Warum ist das so? Das zeigt das, was bei uns in der Breite der Gesellschaft zählt. Das ist Engagement, gut Menschentum, ist jetzt ein böses Wort, und nicht die Frage, was sind denn die ökonomischen Realitäten und wie tangieren die mich persönlich? Und wenn es die einzelnen Personen nicht können, und das werf ich keinem vor, meine Fähigkeiten, ein Bild zu malen, sind auch überschaubar und würden wahrscheinlich nicht in klingender Münze sich auszahlen, dann sollte man sich solide beraten lassen. Wir bringen alle unser Auto, selbst du, der ja ein Autoliebhaber bist, in die Werkstatt und legen uns nicht drunter, um die Einspritzpumpe, wenn es das überhaupt gibt, einzustellen.
Meins hat bereits.
Die Deutschen haben das Gefühl, die können Geldanlage, können die. Das ist, wird nicht wahrgenommen als ein Beruf oder eine Berufung, sondern boah, das Beimal soll vorbeigehen. Ich suche mir 5 Aktien aus, wenn ich überhaupt mehr Aktien aussuche. Oder mein Sparkassenberater erzählt mir schnell was zum Festgeld. Fertig ist es. So würden wir beim Auto, so würden wir vor Gericht nie vorgehen. Da würden wir logischerweise einen Spezialisten beiziehen. Und selbst wenn der Spezialist dann halt ein Staatsfonds ist, die Norweger beweisen, dass es funktioniert. Wir haben auch Kompetenz in Deutschland für den Entsorgungsfonds. Da sind bestimmt Leute am Werk, die davon etwas verstehen. Warum nutzen wir das verflucht nochmal nicht in der Breite?
Warum machen wir nicht Learning from the Best? Lass uns doch mal ein bisschen chinesisch werden, konfuzianisch. Das heißt, da, wo was funktioniert, sagen wir, Mensch, davon kann ich lernen. Übrigens, so ist Deutschland groß geworden. Wir haben nämlich spioniert in Großbritannien, Copy-Paste. Und dann wurde Made in Germany erst gedacht, angedacht, da, das ist keine Qualität. Und da haben wir überholt. Die Japaner haben spioniert, die ganze Optikgeschichte damals, etc. pp. Das ist überall der Fall. Übrigens, da möchte ich noch ein Thema anbringen. Das SP-Institut in Australien hat jetzt eine neue Wissenschaftsstatistik rausgebracht und hat 64 Felder definiert, die für die Zukunft von elementarer Bedeutung sind. Und wir Älteren erinnern uns noch Juli 1914 vom Ersten Weltkrieg. Du bist zu jung dafür.
Ja.
In Juli 1914 führte Deutschland 90% aller Wissenschaftsfelder und deren industriellen Anwendungen und stellte überwiegend die Nobelpreisträger. Heute führt China laut SP-Institut Australien in 57 von 64 Wissenschaftsfeldern. Wow, das sind circa 90%.
Was ja auch nicht überraschend ist.
Ja.
Das sind ja ein paar Mann und Frau mehr als wir.
Ja.
Aber es ist eben nicht proportional zu den Einwohnern, sondern überproportional.
Exakt, und noch ein Punkt. In China gibt es eine Bildungsoffensive. Jetzt kann man über die Bildung, die Qualität der Bildung vielleicht diskutieren, aber das sollten wir vielleicht auch in Deutschland mal. Also in Deutschland, ich habe jetzt eine Statistik, die ist auch bei meinen Vorträgen immer dabei. Deutschland hat den letzten Platz innerhalb Europas in der Bildungsstatistik. Das ist ein Minitekel. Nochmal, wir sind in einem Bildungswettbewerb, wir sind in einem IT-Wettbewerb. In beiden Bereichen kann ich nur eins sagen, Vollversagen.
Leistung ist ein böses Wort.
Ach, genau, Bundesjugendspiele, ja.
Na, es ist leider so, wir kuschelig. Die Deutschen haben es gerne kuschelig. Alle gemeinsam Inklusion, eine sehr schöne Idee. Aber sie führt halt nur begrenzt dazu, dass die Leistungseliten dann halt gefördert werden. Und das gehört eben auch zu einem Spitzenstandort, dass sich Menschen identifizieren, die eben eine Förderung brauchen, bloß anders wie die, die wir von unten an den Durchschnitt ranführen. Für die machen wir eine ganze Menge.
Ich gebe dir die Abstraktion. Wir haben, das ist gut Menschentum und es ist verständlich,
ja.
Menschlich verständlich. Aber wer latent nivelliert, hat am Ende kein Niveau. Und das sehen wir heute in der Bildung, das sehen wir in unserer Wirtschaftsstruktur und wir sehen es in unseren politischen Eliten. Und ich möchte etwas Persönliches dazu sagen. Ich stehe hinter der FDGO, ich stehe hinter keiner Partei und ich bin nicht für eine Partei oder gegen eine Partei. Aber mir ist etwas in meinem Leben passiert, dass man mich eliminiert hat. Von höchster Ebene aus dem öffentlichen Diskurs.
Im Mund. Kannst du ja Mund mitmachen.
Exakt. Genau das. Aber das müssen wir im Pluralismus abkönnen. Ja. Gerade das. Wir brauchen ja die, die kritisch sind und die nicht nur die Klaköre, die Lakaien und die Opportunisten. Davon gibt es ja hier in Berlin ganz viele. Ich glaube sogar beim DIW. Aber ohne jetzt Namen zu nennen. Aber das ist der Punkt, an dem wir kranken. Wir brauchen kritische Geister. Wenn ich in Verantwortung wäre, ich hätte ein Team um mich herum, das mich latent in Frage stellt. Nicht um denen zu folgen, aber um zu erkennen, wenn ich merke, wow, jetzt geht's ja genau in die Richtung, was A, B oder C gesagt hat, dann muss ich in der Lage sein, umzunehmen, mich der Realität zu stellen. Ich habe mich geirrt, zack, und wir haben eine Neuausrichtung. Und damit keine Fehlallokation des Produktionsfaktors Kapital, Arbeit, Boden etc. pp. Was wir aber jetzt erleben. Wir brauchen kritische Geister, die hinterfragen, die auch unangenehm sind. Wenn ich die aber eliminiere, dann fehlt mir eine Filterfunktion für die Funktionalität eines Systems.
Wir haben im Übrigen, das hat kaum jemand gemerkt, in Berlin einen Finanzminister, der durchaus das Zeug dafür hat. Der Herr Kukis. Die wenigsten Deutschen werden überhaupt wissen, dass er Finanzminister ist. Er hat von seiner Historie das Rüstzeug, um all das zu machen. Und ich behaupte, er ist auch noch open-minded genug, um einen solchen Diskurs zu ertragen und vielleicht sogar selbst mit zu initiieren. Das Spannende wird sein, ob in einer neuen Regierung, der SPD möglicherweise ja wieder angehört, ob er dann wieder in der Versenkung verschwindet oder eine Position in dieser Art und Weise beibehalten kann, weil er natürlich nicht der klassische Parteisoldat ist, der sich vom Plakatekleber über Landtag, Europaparlament nach oben gekämpft hat, sondern als Quereinsteiger, als jemand,
als Experte.
Als Experte. Ja, was ein Experte.
Und ich sage eingangs, mir ist vollkommen wurscht, welche Partei richtige Politik macht, sondern dass richtige Politik stattfindet. Dass wir, und dazu, dann bin ich bei dir, da ist Kukis definitiv ein Aspirant.
Ja. Wenn man sich die geopolitische Großwetterlage anschaut, zwischen China und USA, alle schauen auf sich, da ist dann ein Deutschland und ein Europa, das mit sich selber beschäftigt, ist wahrscheinlich nicht optimal für mehr Wachstum aufgestellt.
Lass mich so antworten. Wir sind Idioten. Deutschland hat ein Wirtschaftssystem, das basiert darauf, dass man freie Import- und Exportmärkte hat. Wir kaufen Rohstoffe, Halbfertigwaren, veredeln sie hochenergetisch und verkaufen sie auf der Welt. 28% unserer Wirtschaftsleistung, industrieller Sektor, USA hat 11-12%. Haben wir dieses System gepflegt? Nein, das haben wir nicht. Wir sind im Fahrwasser von dritten Nationen, haben wir uns in Sanktionspolitiken begeben. Sie haben unsere Importmärkte eingeschränkt, die haben unsere Exportmärkte eingeschränkt. Das war nicht interessenorientierte Politik. Die USA machen interessenorientierte Politik, ja. Russland, China machen alle interessenorientierte Politik, nur wir in Europa nicht. Dabei hängen wir in unserem Geschäftsmodell, wie gesagt, an der Freiheit dieser Märkte. Und da bin ich richtig erbost, weil die Angriffe, jetzt Kritik an den USA, WTO zerstört, Grundlage, das ist das Skelett der globalisierten Welt, Arbeitsteilung, das mit der größten Armutsreduktion in der Geschichte der Menschheit, seitdem es Schriftzeichen gibt. Und wir lassen das ganze Ding als Humanisten vor die Wand fahren. Sorry, das geht so nicht. Scholz sagte 23 im Mai in Berlin, dass er den globalen Süden verstehen kann, dass sie mit uns über Kreuz liegen, weil wir die internationale Gesetzgebung asymmetrisch zu unseren Gunsten anwenden. Auch immer zu ihren Lasten und zu unseren Gunsten. Das ist ein Unterordnungsprinzip, das ist totalitär, passt nicht zu der Verfasstheit von Demokratie und Freiheit und Menschenrechten und sonst was. Da müssen wir einfach auch mal konsequent sein. Ergo sollten wir uns einsetzen dafür, dass wir freie Märkte haben, dass wir freien Zugriff auf alles haben und dass wir auch in Europa eine Politik definieren, die unseren Interessen der Menschen vor Ort, nur dazu sind unsere Politiker verpflichtet, gerecht werden. Und das tun wir nicht.
Ja, aber das ist auch klar, Volker, wir sind keine Marktwirtschaftler. Weder sind wir Marktwirtschaftler in Deutschland, schon gleich gar nicht
in Frankreich. Frankreich, das sind Staatsplaner. Die haben im Übrigen auch innerhalb Europa als einziger so ein bisschen eine strategische Idee, wo sie hinwollen. Aber wir in Deutschland glauben doch nicht an die Marktwirtschaft. Wir glauben doch nicht an die Kapitalmärkte. Wir glauben doch nicht an den Kapitalismus. Das ist alles, alles böses Zeug. Und wir versuchen das mit dem Deckmantel einer sozialen Marktwirtschaft zu kaschieren. Soziale Marktwirtschaft ist wie halbschwanger. Entweder bin ich schwanger oder ich bin es nicht. Und das wird irgendwann zum Schwur kommen. Sind wir Sozialisten oder sind wir Marktwirtschaftler? Und ich bin mir nicht sicher, in welche Richtung das Pendel ausschlagen wird.
Also ich wünsche uns auf keinen Fall Sozialismus, weil der sich anekdotisch jedes Mal selber erledigt hat. Und wir sehen jetzt am Beispiel Argentinien wirklich stellar innerhalb kürzester Zeit, dass wenn sozialistische Fesseln entfernt werden, die Kreativität der Menschen nur positive Impulse setzt und Zukunftsfähigkeit schafft, dass sogar Ratingagenturen so angetan sind, jetzt Argentinien in sportlicher Manier heraufzustufen. Also, man kann ja mal von Geschichte lernen. Aber ich widerspreche dir in einem Punkt. Ich bin wirklich ein Kind der sozialen Marktwirtschaft. Nicht im Sinne von Sozialismus, sondern im Sinne von Demut vor Verantwortung. Wir haben drei Produktionsfaktoren, Boden, Arbeit, Kapital, vereinfacht Boden, packe ich Umwelt mit rein. Und immer dann, wenn es ein Equilibrium gibt, ein Gleichgewicht bei den drei Produktionsfaktoren, dann habe ich eine prosperierende Ökonomie ohne strukturelle, nachhaltige Verwerfung perspektivisch. Das heißt, wenn ich den Boden vernachlässige, hatten wir in den 70er Jahren, dann muss ich da was tun. Wir haben heute die saubersten Flüsse in Europa, die sauberste Luft. Sowas hat es seit der industriellen Revolution auch nicht gegeben. Wir haben also sehr viel erreicht. Und dann Kapital, Arbeit genauso. Dass wir diese drei in ein Equilibrium bringen. Und dafür steht für mich soziale Marktwirtschaft, das heißt auch Verantwortung des Kapitals. Deswegen, ich weiß, dass du auch ein großzügiger Mensch bist. Ich bin das auch. Ich bin sozial sehr aktiv und unterstütze da, wo ich unterstützen kann, losgelöst von Steuergutschriften. Und das ist für mich eben auch diese Demut, die zur sozialen Marktwirtschaft gehört. Dazu gehört übrigens auch der deutsche Mittelstand, der eine Verantwortung für seine Region, für seine Mitarbeiter, für die Menschen vor Ort lebt. Und das finde ich positiv. Aber wie gesagt, wir sind ja weg von der sozialen Marktwirtschaft. Wir sind bei der sozialistischen, vermeintlichen Marktwirtschaft. Da bin ich dann bei dir an der Kritik.
Und vielleicht ist das auch der Grund, warum die politische Landkarte in Deutschland so digital aussieht. Wenn man sich die Wahlkreise und die prognostizierten Gewinner anschaut, dann ist der Osten blau. Und der Westen ist schwarz. Warum ist der blau? Ich glaube nicht, weil die Ostdeutschen alles Nazis sind und Rechtsradikale, sondern weil sie genau das erlebt haben, was du beschrieben hast, die sozialistischen Fesseln. Und weil sie einen Teufel wünschen, dass sie die wieder angelegt bekommen. Und der Unterschied zum Westen ist auch, die Menschen im Osten haben sich zu 95% ihren Wohlstand selbst erarbeitet, nicht ererbt von Großpapa, Großmama, Papa oder Mama, sondern selbst erarbeitet. Und dann ist es wahrscheinlich auch nachvollziehbarer, dass sie mit mehr Werf sich um diese
Freiheit
engagieren. Und wenn sie in der Ausweglosigkeit unserer Parteienlandschaft das Gefühl haben, das muss dann was Blaues sein, was wir beide alle nicht verstehen können, aber aus deren Rücksicht und Geschichte vielleicht nachvollziehen können, dann signalisiert das eines, wir wollen den Sozialismus nicht mehr zurück.
Ein Gedanke noch, und dann erhalte ich auch meinen Schnabel. Für mich, bis zu den großen Koalitionen, hatten wir an sich einen Parteienwettbewerb. Ja. Und dann kamen die großen Koalitionen, und da haben sich eigentlich die Parteien in einen Kompromiss begeben, wo man sich schön weiter gegenseitig die Fründe zuspielen konnte. Und seitdem gibt es für mich kaum wirklich richtige Opposition, die alternative Angebote. Die sind nuanciert alternativ, aber nicht in der Grundausrichtung. Und für mich ist damit diese Ära Merkel, wo es diese Veranstaltung gab. Letal für die Kultur in Berlin.
Du hast vorhin noch Aussichtslosigkeit angesprochen. So können wir natürlich hier nicht rausgehen. Deswegen, wenn wir jetzt eine Präsidialdemokratie werden und ihr werdet nach der Wahl Präsident von Deutschland, was wäre das erste Dekret, am Beispiel von Donald Trump, was ihr unterzeichnen würdet, um Schwung in die ganze Maschine zu bringen?
Ich fange an. Ich habe eben gesagt, Energie ist das Thema. Ich würde alles, was an günstiger Energie möglich ist, ermöglichen, an Zufluss, um an einfach eine Stabilisierung des Kapitalstocks und zu generieren, um damit Zeit zu gewinnen, die anderen Probleme anzugehen. Das wäre der erste Schritt. Der zweite Schritt wäre, ich würde zwei Expertengremien ins Leben rufen. Eine, die Contingency-Notfallplanung machen, was kann alles passieren, womit wir jetzt nicht rechnen, um sofortige Handlungsfähigkeit zu generieren. Und einen zweiten Expertenrat, wie sieht die Welt der Zukunft aus, wie müssen wir uns aufstellen, wo müssen wir investieren, um die Zukunftsfähigkeit des Landes wieder zu generieren.
Neben der Energie ist für mich die Demografie der zweite wichtige Faktor. Ich würde als allererstes einen Nettoeinstellungsstopp für sämtliche deutsche Verwaltungen beschließen. Da muss die Verwaltung selbst inhärent prüfen, welche ihrer Aufgaben sind unaufschiebbar und wo haben wir vielleicht ein bisschen viel Luxus uns gegönnt. Ich würde ein Migrationsgesetz einführen, das für qualifizierte Arbeitskräfte 10 Jahre lang den halben deutschen Steuersatz ansetzen würde, um Anreizsysteme zu schaffen. Und selbstverständlich würde ich versuchen, Menschen so lang wie möglich im Arbeitsleben zu erhalten. Sprich, jeder, der über die gesetzliche Renteneintrittsfrist hinaus arbeitet, arbeitet brutto für netto. Und zwar nicht nur die Steuern, sondern auch die Sozialabgaben, weil er trägt ja mit seiner Leistung als Arbeitskraft über die Gewinne der Unternehmen zu einem höheren Steuersubstrat bei. Und selbstverständlich muss das Rentensystem komplett reformiert werden. Ich würde für den 01.01.2026 für sämtliche neu in das Arbeitsleben eintretende Deutsche Copy-Paste das Schweizer Drei-Säulen-System einführen und für alle anderen, die wir logischerweise dann in der gesetzlichen Altersvorsorge noch viele Jahrzehnte durchfinanzieren müssen, eine private Altersvorsorge mit einem Anreizsystem aller nach 10 Jahren, egal ob du in eine Immobilie, ob du in einen Sparplan, ob du in einen Aktienfonds investierst, ist es steuerfrei. Das bedeutet weg von der Spekulation hin zur Anlage. Und wir wissen alle, der Zinseszins funktioniert nur dann, wenn man ihn nicht unnötig unterbricht. Energie und Demografie, wenn wir die zwei Faktoren in den Griff bekommen, dann haben wir eine ganze Menge unserer Probleme gelöst.
Vielleicht hört ja jemand bezüglich Koalitionsverhandlungen gerade zu und nimmt sich ein paar gute Ideen mit. Vielen Dank euch beiden.
Gern geschehen. Hat Spaß gemacht.
Es ist mir eine große Freude und Ehre. Jedes Mal mit dir, aber auch gerne mit dir, Philipp. Danke.
Vielen Dank. Und wir sehen uns nächste Woche wieder.